Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 139 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. Juni 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprechen mit der Volkswirtin Agnieszka Geringer über die Zukunft der Inflation.
In den News der Woche kritisieren europäische Branchenverbände die Pläne zur EU-Kleinanlegerstrategie. Die Deutschen wollen trotz Mauerrendite nicht vom Sparbuch lassen. Die Bayerische gründet eine Investmentgesellschaft. Und Versicherer sind in den sozialen Medien nicht allzu gern gesehen.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni rund ums Tier haben wir uns mit Martin Markowski, der sich auf die Absicherung von Hunden spezialisiert hat, über die Vorteile eines solchen Schrittes unterhalten.
Im Gespräch.
Ich haue Ihnen jetzt mal zwei Begriffe um die Ohren. Friendshoring und Nearshoring. Nie gehört? Ich auch nicht, muss ich zugeben. Umso interessanter finde ich, was mir die Volkswirtin Agnieszka Geringer gleich über die Zukunft der Inflation erzählt. Dass diese so schnell nicht wieder um den Nullpunkt kreist wie noch in den seligen Nullerjahren, dürfte sich ja schon herumgesprochen haben. Aber warum ist das so? Was ist anders als damals? Und hier landen wir bei Friendshoring und Nearshoring und Lieferketten und noch einigen weiteren Trends in der Wirtschaft. Agnieszka Geringer kennt sich damit aus. Sie arbeitet als Senior-Analystin beim Flossbach von Storch Research Institute und als Wirtschaftsprofessorin an der Technischen Hochschule Köln. Hallo Agnieszka, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Andreas, vielen Dank für die nette Einladung, hat mich sehr gefreut.
Gerne, gerne. Und wir haben heute ein tolles Thema, da muss ich einen kleinen Bogen schlagen. Ne? Unsere Zuhörer sind ja als Versicherungsmakler, als Versicherungsvermittler, als Altersvorsorgeberater, müssen ja in Kalkulationen und solchen Rechnungen, brauchen die ja auch immer eine Zahl, mit der sie die Inflation für die nächsten, was weiß ich, 20, 30 Jahre auch ansetzen. Das ist natürlich alles sehr vage. Und da habe ich jetzt einfach gehört von einigen Investmentgesellschaften auch, dass jetzt wohl das allgemeine Inflationsniveau steigen könnte auf vielleicht 3-5%. Und jetzt schon mal meine erste Frage an dich. Wie ist deine Prognose? Siehst du es auch so?
Wenn du mir erlaubst, würde ich mich auf keine konkreten numerischen Werte festlegen wollen. Nee,
ist verboten hier.
Ja, von Punktprognosen halte ich nämlich nichts und deswegen keine konkreten Zahlen. Dennoch würde ich sagen, ich zähle mich selbst zu denjenigen, die argumentieren, dass wir uns an eine über die magische von den Zentralbanken angestrebte 2%ige Inflation gewöhnen müssen. Also ja, ich glaube daran, dass wir mit einer höheren Inflation leben werden.
Das ist natürlich dann was ganz anderes, als wir in den letzten 20 Jahren gewohnt waren. Da waren wir ja eher, der Draghi hat ja schon Panik vor der Deflation. Also da haben wir unter 1% Inflationsraten gehabt, vielleicht mal 1,5 oder so. Was ist jetzt anders?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, die Frage, ob wir zur alten Normalität der niedrigen Inflation zurückkehren oder ob es sich um eine neue Normalität handelt, ist mehr als berechtigt. Denn dazu gibt es geteilte Meinungen unter den Experten, unter den Ökonomen, die sich in zwei Lager zuordnen lassen, dem sogenannten Transitory-Lager, welches argumentiert, dass die hohe Inflation nur vorübergehend ist und dazu gehören die Zentralbanken selbst. Und dem zweiten Permanent-Lager, laut dem es gute Gründe gibt, zu glauben, dass uns die erhöhte Inflation noch länger begleiten wird. Ich würde vorschlagen, werfen wir doch einen Blick auf die Argumente dieses zweiten, aus meiner Sicht spannenderen Lagers.
Gerne, ja.
Für diese Einschätzung gibt es drei Schlüsselfaktoren. Nun, einer der Hauptgründe für die niedrige Inflation im letzten Jahrzehnt war die Beschleunigung der Globalisierung zunächst nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und China in den 70er Jahren, dem darauffolgenden Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001. Diese drei Ereignisse lösten dann eine gewaltige Welle des Desinflationsdrucks aus. Und die Unternehmen konzentrierten sich in diesem Zuge darauf, Investitionen und Produktion umzulenken, ins Ausland zu bringen, um die Kosteneffizienz zu steigern. Und diese positive steigende Kosteneffizienz haben Unternehmen teilweise an die Verbraucher in Form von niedrigeren Preisen weitergegeben. Wir haben ja doch nichts dagegen, wenn wir weniger für einen Fernseher oder unsere Bekleidung ausgeben müssen, oder? Mhm.
Das sind die T-Shirts in Bangladesch zum Beispiel, ne?
Zum Beispiel, ja, genau. Ja, also das haben wir ja gesehen, dass wir für diese Art von Produkte weniger bezahlen mussten. Und das liegt tatsächlich an dieser Kosteneffizienz der Produktion, die Unternehmen dadurch erzielen konnten, dass sie die Produktion ins Ausland gebracht haben. Und dieser Trend lässt sich am besten an der seit den 70er Jahren sichtbaren Zunahme der Handelsintensität der globalen Wirtschaft ablesen. Mhm. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass diese, ich nenne das Friedens- oder besser gesagt Integrationsdividende zu schwinden beginnt. Die Handelsintensität der globalen Wirtschaft scheint ihren Höhepunkt bereits erreicht zu haben. So auf circa das Jahr 2015 fällt diese Kehrwende in dieser Entwicklung.
Was war denn da?
Da war, würde ich sagen, nichts Besonderes, wobei ein paar Entwicklungen, die dazu beigetragen haben, gab schon. Also zum Beispiel die steigende Uneinigkeiten zwischen den USA und China haben dazu beigebracht, dass die Tendenz zu Protektionismus zugenommen hat. Ja, seit 2015 beobachten wir ungefähr, dass die protektionistischen Maßnahmen zugenommen haben. Das macht uns klar, dass der Gesamthandel in den letzten Jahren zwar in absoluten Werten nicht zurückgegangen ist, aber die Handelsintensität gemessen als prozentualer BIP-Anteil des globalen Handels, so messen wir das Ökonomen, diese Handelsintensität hat allmählich zu sinken begonnen. Und auch die Natur des internationalen Handels hat sich verändert. Inzwischen mehren sich Anzeichen dafür, dass selbst der stattfindende Handel geopolitische Risiken einschließt. Und dies führt zu Prozessen wie dem sogenannten Friendshoring, also Intensivierung der Aktivität mit freundlichen Ländern, oder dem sogenannten Nearshoring, sprich Verlagerung der Wirtschaftsaktivität in nähergelegte Regionen im Ausland. Und dies führt zwar vermutlich zu einem besseren wirtschaftlichen Ergebnis als das Onshoring, sprich das ganz Zurückholen der Wirtschaftsaktivität nach Hause, da das Nearshoring und Friendshoring komparative Vorteile bis zu einem gewissen Grad immer noch ausnutzen. Aber die Vorteile, die dabei entstehen, sind deutlich geringer als in einer stärker globalisierten Welt.
Das heißt, um es mal so ganz einfach runterzubrechen, die Länder handeln lieber mit anderen Ländern, die sie lieb haben,
ganz
oder
genau.
die in der Nähe sind.
Ganz genau.
Also die schippern gar nicht mehr über den ganzen Globus, weil es billig ist, sondern das wird wieder lokal. Ne?
Das wird wieder lokal und das führt eben dazu, dass die Waren regional eben getauscht werden, aber das verknappt sozusagen die Ressourcen, auf was die globale Ebene angeht, und das führt dann zu einem Preisdruck und damit zu einer erhöhten Inflation. Und das ist der erste Treiber. Es gibt noch zwei weitere, wenn wir darüber auch sprechen wollen.
Ja, gerne.
Ja, und zwar der zweite Faktor, der die Inflation wahrscheinlich in die Höhe treiben wird, ist das Bestreben, kohlenstoffneutral oder einfacher gesagt klimaneutraler zu werden. Der Klimaschutz, können wir sagen, ist kostspielig, ist aufwendig. Und das bekommen wir eindrucksvoll, würde ich sagen, heutzutage mit der ganzen Heizungsgesetzdebatte mit. Mhm. Es braucht einfach gesagt eine ganze Reihe an Investitionen, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Teilweise müssen neue Technologien erst entwickelt werden und das ist manchmal schweineteuer. Ja. Es gibt zwar gute Gründe für die Annahme, dass die höheren Kosten für umweltfreundliche Technologien, Energiequellen und Produktionsverfahren im Laufe der Zeit in der Zukunft sinken werden, aber das dauert eine Zeit lang.
Aber ist Strom nicht irgendwann dann quasi kostenlos, wenn wir nichts mehr dafür verbrennen müssen?
Irgendwann vielleicht auch. Also ganz ohne Kosten würde ich nicht erwarten, dass das
ein bisschen ist immer, ne? Okay.
Der Fall sein wird. Aber bis wir dahin gekommen sind, das dauert ein paar Jahrzehnte. Und in diesem Prozess, ja, in diesen zwei, drei Jahrzehnten, müssen wir mit erhöhten Produktionskosten, mit erhöhten Kosten und dadurch auch erhöhten Energiepreisen rechnen. Ja, also das dauert eine Zeit lang, bis das Ganze aufgestellt ist, bis die ganze Infrastruktur steht. Und das treibt dann die Produktionskosten für Energie in die Höhe und spiegelt sich schlussendlich in den erhöhten Preisen, die wir als Verbraucher für die Energie auch bezahlen müssen.
Das wird dann umgewälzt, ne?
Ja, also wir müssen uns klar machen, also wir sprechen hier über einen Strukturwandel und diese Prozesse kommen in der langen Frist zustande. Ja, also dass wir dann irgendwann mit geringeren Energiepreisen zu tun haben werden, das kann ich mir gut vorstellen. Aber bis dahin dauert es einfach lange.
Dann nehme ich jetzt aber noch den dritten Punkt.
Ja. Sehr gerne. Und zwar die letzte potenzielle Treibkraft für eine höhere Inflation ist die Alterung der Bevölkerung in der Welt. Die Geburtenraten sinken weltweit. Und zwar das geschieht sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern. Und dies wird in den nächsten Jahrzehnten zu einer Verringerung der weltweiten Erwerbsbevölkerung führen und den Arbeitnehmern wahrscheinlich eine stärkere Verhandlungsposition verschaffen. Und das führt dazu, dass die Arbeitskraft teurer wird. Höhere Produktionskosten, das haben wir ja schon festgestellt, führen die Unternehmen dazu, die Preise zu erhöhen. Und auch dieser Prozess ist einer strukturellen Natur, sprich, er dauert eine längere Zeit. Er führt zwar nicht zu abrupten Preissteigerungen, so wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, aber ist definitiv nicht vorübergehend. Und dementsprechend werden wir diesen Druck auf die Preise auch hier über längere Zeit vermutlich sehen.
Das merken wir in Deutschland schon so ein bisschen, ne? Die guten Fachkräfte, die halten die Hand auf.
Das ist definitiv der Fall, ja.
Das ist das, ne? Jetzt brauche ich allerdings auch mal eine Beruhigungspille, denn es gibt ja auch Nachrichten, so Schwarzmaler, die sagen, oh, die Inflation, die wird bei 7-9% bleiben. Kannst du da ein kleines bisschen die Pferde beruhigen?
Ich glaube schon. Also so extrem wird es definitiv nicht kommen. Ja, wie gesagt, also diese Faktoren, die wir gerade angesprochen haben, die sind am Wirken, aber da sehe ich kein Potenzial dafür, dass wir mit einer Hyperinflation hier zulande haben werden. Ja, also das wird sich auf einem erhöhten Niveau einpendeln. Aber keine Hyperinflation. Also okay. Beruhigungspille kann sehr ich gut. dir gerne geben.
Puh, das war knapp. jetzt frage ich mich aber immer, also ihr Volkswirte, ihr seid ja wirklich manchmal merkwürdig. Also
das kann ich dir sehr gut bestätigen. Ja,
ja, ja.
So ist es.
Einerseits jammert die Wirtschaft über Fachkräftemangel, über Materialmangel, steigende Preise und dann hat aber alle Welt Angst vor einer Rezession. Bräuchten wir nicht jetzt mal eine Rezession, damit sich der ganze Kram so mal ein bisschen beruhigt? Das ist ja wie nach 10 Kilometer Rennen. Ich mache mal eine Pause und atme mal durch und sortiere mich neu. Ist das nicht eigentlich mal eine genau richtige Idee?
Eine spannende These.
Ja, die ist von mir.
Erstmal sagen. Ja, also zunächst mal, wir haben ja jetzt ganz akut Angst vor Rezession und ich würde sagen, also diese Angst ist mehr als berechtigt. Gerade gestern kamen die revidierten Zahlen des Bruttoinlandsproduktes und diese Zahlen bestätigten uns, dass wir uns in einer sogenannten technischen Rezession befinden, weil die BIP-Wachstumsraten bereits das zweite Quartal in Folge negativ sind. Jetzt ist die Frage, kommt das überraschend? Ich würde sagen, nicht wirklich. Schließlich sind die geldpolitischen Zinssätze hier in der Eurozone, aber das ist ja auch nicht anders in den USA, signifikant angestiegen und haben damit die Abenteuerlust der Wirtschaftssubjekte, das Geld auszugeben, zu leihen, zu investieren, deutlich gedämpft. Und natürlich gibt es daraus auch Folgen, die wir auf die Inflation sehen können. Klar, mit einer konjunkturellen Verlangsamung der Wirtschaftsaktivität können wir erwarten, dass sich der Anstieg der Preise auch verlangsamen wird. Und noch dazu, sofern die Zentralbanken es zulassen oder besser gesagt aushalten, die Zinsen für längere Zeit auf den höheren Niveaus zu behalten und dadurch die Wirtschaftsaktivität deutlich zu verlangsamen, könnte es sogar vorübergehend zu deflationären Entwicklungen kommen. Allerdings sind damit die strukturellen Veränderungen, die wir ja vorher besprochen haben, nicht vom Tisch. Deswegen würde ich vermuten und erwarten, dass wir auf lange Sicht mit einer höheren Inflationsrate leben müssen.
Das heißt, die Deflation wäre nur so eine Art Bremsspur.
Richtig, genau. Ja, also das was du gerade vorhin angesprochen hast, ja, also dass die Rezession per se eine Bremsspur auch für die Inflation beisteuern könnte, das ist definitiv der Fall. Aber das müsste eher eine vorübergehende Phase sein. Und dann auf mittlere Frist würden wir wieder die Wirkung der strukturellen Veränderung spüren und die Inflationsrate müsste dann sich langsam erhöhen.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, liebe Zuhörer, nehmen wir einfach die Information mit. Wenn ihr Altersvorsorge berechnet und kalkuliert, setzt die Inflation durchaus ein bisschen höher an, vielleicht bei einer 3 oder einer 4, oder Agnieszka?
Ja, das würde ich.
Könnte man
das
machen.
Würde,
ne?
Also keine 2, von daher würde ich schon über dem Ziel der Inflationsrate der Zentralbanken. Ja, damit würde ich rechnen, ja.
Ja, das ergibt dann Sinn, ne? Auch wenn die Rechnung dann wahrscheinlich echt schwierig wird. Aber naja, was soll's.
Ne? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich lege mich nicht auf konkrete Inflationsraten fest, aber definitiv über die 2%.
Okay, ein Versuch war es wert.
Vielleicht beim nächsten Mal.
Gut, okay. Auf jeden Fall danke ich dir ganz herzlich, dass du mir und unseren Hörern diese ganzen Zusammenhänge so schön erklärt hast. Und ich richte viele Grüße nach Köln und sage Dankeschön.
Danke dir, Andreas. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
In eigener Sache. Vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung? Mit dieser Frage beschäftigte sich die mittlerweile 5. Sendung von Biomax TV, eine Kooperation von Pfefferminzia und dem Biometrie-Experten-Service. Zu Gast in der Talkrunde waren Sandra John, Bereichsleiterin Risiko- und Leistungsprüfung bei der LV 1871, Andreas Ludwig, Bereichsleiter Analyse und Rating bei Morgen und Morgen und Philipp Wenzel, Versicherungsmakler und Biometrie-Experte. Sandra John berichtete alsdann von dem neu entwickelten Risikoprüfungstool, das die LV 1871 Vertriebspartnern zur Verfügung stellt.
Vermittler, also Geschäftspartner, kann vorne reingehen, kann ein paar Angaben machen, dann bekommt er schon zugesteuert die auf diesen Angaben basierende Möglichkeit der Fragen, zum Beispiel eine verkürzte Risikoprüfung. Wenn die möglich ist, aufgrund der Eingaben wird das automatisch zugesteuert. Mhm. Er geht durch die Risikofragen durch und bekommt dann am Point of Sale ein verbindliches Votum. Und im Nachgang auch wirklich, wenn es in die Dunkelverarbeitung geht, die Police.
Wie dieses Tool in den Makleralltag so reinpasst, erklärte Philipp Wenzel.
Bei uns ist der Prozess ja eher so, dass wir erstmal die Risikovoranfrage machen, weil wir erstmal sehen wollen, bei welchem Geschäftspartner, also Versicherer dann von unserer Seite aus gesehen, kann ich das Risiko am besten eindecken. Mhm. Weil es mir erstmal egal ist, ob es jetzt dann halt bei dem Versicherer ist. Wenn der eine sagt Ausschlussrücken, dann können die Bedingungen nicht so viel besser sein, dass ich sage, dann musst du aber trotzdem dahin. Sondern der mit der glatten Annahme oder der bestmöglichen Annahme, der wird ausgewählt und erst danach kommt dann der Schritt, wo der Prozess dann helfen würde. Mhm. Also von daher, Quick Risk und sowas hilft mir jetzt nicht so richtig weiter. Weil ich müsste dann auch als Makler ja bei jedem Versicherer das irgendwie einmal ausprobieren, das zu machen. Und das kann ich zeitlich nicht leisten. Aber danach hilft es dann natürlich weiter, wenn es dann irgendwie schnell und einfach geht.
Gerade beim Thema Risikovoranfrage gibt es also noch Platz für Verbesserung. Andreas Ludwig hat etwa folgenden Vorschlag.
Da sollte man vielleicht irgendwo den Königsweg schaffen, dass es da einen Pool gibt, wo man quasi als Makler dann was reinstellen kann. Sagen, hier, so sieht der Kunde aus, wie würdet ihr ihn versichern? Und dann jeder Versicherer sich das quasi rauspicken könnte. Das wäre so meiner Meinung nach ein Königsweg, weil momentan, glaube ich, gibt es keinen Königsweg. Es gibt Vereinfachungen, aber nicht das eine Mastertool.
Kein Mastertool also. Und das ist auch nicht wirklich ein großes Wunder, denn Tools versuchen ja oft, Dinge zu standardisieren und das ist in der Arbeitskraftabsicherung nicht wirklich möglich, findet Sandra John. Denn die Individualität des Versicherers ginge dabei flöten.
Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir eine der besten Risikoprüfungen auf dem Markt haben und wir sind aber darauf an, die lebt davon, dass wir fragen. Also und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen, wir fragen nach, wir wollen Unterlagen haben und gucken, vielleicht können wir dir ein besseres Votum geben. Und da ist es für uns schwierig, das in Tools abzubilden.
Einen anderen Effekt, den solch eine Standardisierung hätte, sieht Makler Philipp Wenzel.
Man stellt den Kunden hin und dann betrachtet es jeder Versicherer einzeln. Also da zu vereinheitlichen hätte dann ja auch bloß irgendwie am Ende den Effekt, dass auch die Antragsstrecke bis dahin gleich ist. Die Bedingungen sind auch schon alle irgendwie gleich und am Ende entscheidet nur noch die Prämie, wer der beste Versicherer ist. Und das können wir nicht wollen, also vor allem wir als Makler nicht, weil wir wollen ja, dass es einen breiten Markt gibt und dass es da viele verschiedene Anbieter gibt halt, weil immer einer die beste Lösung hat.
Wie Sie hören können, ist die Eingangsfrage, vereinfachen Vertriebstools die Beratung in der Arbeitskraftabsicherung, nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie den zweiten Teil des Talks noch hören wollen, in dem es um die technische Unterstützung im Leistungsfall geht, dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.biomex.tv. Die News der Woche.
Tja, das hatte sich die EU-Finanzkommissarin mit dem schwer auszusprechenden Vornamen und dem Nachnamen McGuinness wohl anders vorgestellt. Denn die Kritik an ihren kürzlich vorgestellten Plänen für eine EU-Kleinanlegerstrategie reißt nicht ab. So haben sich am Dienstag mehrere Verbände der europäischen Finanz- und Versicherungsbranche gemeinschaftlich gegen den Entwurf positioniert.
Beim AfW Bundesverband Finanzdienstleistung kam die gemeinsame Erklärung der O-Ton einflussreichen Interessenvertreter gut an. Die Verbände hätten damit bereits am Anfang der mindestens bis Ende Juli laufenden Konsultationsfrist sehr deutlich gemacht, wo signifikante Fehler und Probleme des Entwurfes liegen, erklärte der Vermittlerverband. All diesen Punkten können wir uns uneingeschränkt anschließen, hieß es weiter.
Konkret meint der AfW nachfolgende Kritikpunkte, die man ausdrücklich mit den europäischen Verbänden teile. Erstens, entgegen der vorherigen Ankündigung sind in den Entwurf nun doch Provisionsverbote enthalten, die den Finanzsektor und den Zugang der Verbraucher zu Finanzprodukten massiv beeinträchtigen könnten. Zudem fokussiert sich die EU-Kommission zweitens einseitig auf Kosten, ohne sonstige Kundeninteressen im Blick zu haben. Drittens werde Komplexität durch neue Anforderungen und Prozesse, die den Zugang zu Finanzdienstleistungen erschweren könnten, erhöht, so die Verbände.
Der Einführung quantitativer Preis-Leistungs-Benchmarks stehen die Unterzeichner viertens sehr skeptisch gegenüber, da diese den individuellen Bedürfnissen der Kunden nicht gerecht werden und zu Preisinterventionen auf den Kapitalmärkten führen könnten. Und schließlich halten die Verbände die vorgeschlagenen Fristen für die Umsetzung der neuen Anforderungen für nicht praktikabel. Viele der vorgesehenen Regularien brächten also weder den Anlegern noch dem EU-Kapitalmarkt irgendeinen Nutzen, so das einhellige Fazit.
Es ist aus dem Anlageportfolio der Deutschen einfach nicht wegzukriegen. 46% der Bundesbürger setzen nach wie vor auf das Sparbuch. Und das, obwohl es kaum Rendite bringt und auch die Inflation nicht im Ansatz ausgleicht. Woran liegt's? Nun, jeder zweite Deutsche hält eine möglichst hohe Sicherheit für den wichtigsten Aspekt einer Geldanlage. Einem Viertel ist eine möglichst hohe Flexibilität am wichtigsten, um jederzeit an das Geld heranzukommen. Und nur jeder Zehnte erwartet von seiner Anlage auch tatsächlich eine hohe Rendite.
Das ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Gotha-Versicherung, die sich Anfang Januar zum 9. Mal dem Anlageverhalten der Deutschen widmete. Nach Sparbuch oder Sparkonto folgen Immobilien mit 37%, Fonds mit 31% und Bausparverträge mit 29%. Fast ebenso viele Befragte sparen in eine Lebensversicherung.
Es zeigt sich ganz klar, dass die Deutschen nach wie vor eher konservativ anlegen, kommentiert Christoph Kessler, Vorstandssprecher von Gotha Asset Management, das Anlageverhalten der Deutschen. Natürlich berge jede Anlageform auch Risiken, doch mit einer sorgfältigen Auswahl von Aktien und Fonds sowie einer langfristigen Anlagestrategie könnten Anleger ihr Risiko minimieren und erfolgreich Vermögen aufbauen. So das Resümee des Experten.
Neue Wege im Süden. Der Versicherer Die Bayerische gründet gemeinsam mit dem Immobilieninvestor Empira das Investmentunternehmen Pangea Life Capital Partners. Es trägt somit die Marke der nachhaltigen Tochterversicherung der Bayerischen, Pangea, hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz und soll global unterwegs sein. Die Bayerische und Empira arbeiten bereits seit Jahren zusammen. Chef des neuen Unternehmens ist Michael Haupt, der bereits 30 Jahre Erfahrung darin mitbringt, wie man Finanz- und Immobilienunternehmen leitet. Er arbeitet seit 1990 als Rechtsanwalt, ist aber auch Geschäftsführer des Münchner Immobilienunternehmens Komoot.
Schon jetzt laufen unter dem Pangea-Dach zwei sehr spezielle Themenfonds, und zwar ziemlich erfolgreich. Der Pangea Life Blue Energy enthält Sachwerte, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Und der Pangea Life Blue Living besteht aus Immobilien, die bestimmte nachhaltige Kriterien erfüllen, zum Beispiel Energiestandards und soziale Komponenten. Beide Fonds sollen im neu geplanten Fonds Pangea Life Blue One Universe enthalten sein.
Doch das soll nicht alles bleiben. Pangea Life Capital Partners will seiner Fondspalette weitere Themenfonds hinzufügen, die auch andere Aspekte nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens abdecken. Zielgruppe dafür sind gleichermaßen Privat- und Großanleger. Sie sollen somit auch außerhalb von Pangea-Policen auf die Fonds zugreifen können. Das war bisher nicht möglich. Los geht es damit in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Später sollen weitere Länder inner- und außerhalb Europas folgen.
Mal ganz ehrlich, müssen Versicherer in den sozialen Medien aktiv und präsent sein? Geht es nach den eigenen Kunden? Eher nicht. Denn nur 17% der Versicherungskunden ist es derzeit überhaupt wichtig, dass ihr eigener Versicherer auf Facebook, LinkedIn und so weiter unterwegs ist. Wobei sich die Jüngeren noch eher begeistern lassen, denn von den 18- bis 29-Jährigen schätzt immerhin jeder Dritte den Social-Media-Auftritt seines Versicherers.
Das geht aus dem Branchenbericht Social Media für die Assekuranz, Zielgruppenpotenziale und Perspektiven aus dem Trendmonitor Deutschland des Marktforschungsinstituts Nordlight Research hervor. Übrigens zeigen sich in der Studie sogar die direkten Social Media Nutzer nur gedämpft begeisterungsfähig. Gerade einmal jeder Fünfte von ihnen findet es gut, wenn Versicherer in sozialen Medien präsent sind. Unentschlossen geben sich 44%, und dagegen sind 34%.
Immerhin bewirken solche Auftritte im Netz etwas. 25% der Versicherungskunden geben an, dass sich durch Social-Media-Aktivitäten ihres Versicherers ihre Meinung über ihn verbessert hat. Die große Mehrheit von 69% zeigt sich hingegen unbeeindruckt. Allerdings wird auch deutlich, wie dünn das Eis in sozialen Medien mitunter ist. Bei 6% hat sich der Eindruck sogar verschlechtert. Gleiches gilt fürs Produktverhalten. 16% der Social-Media-Nutzer haben in den vergangenen Monaten Produkte und Angebote von Versicherern dort entdeckt. Jeder zweite davon griff daraufhin gleich oder etwas später auch zu. Allerdings hat fast jeder vierte Social-Media-Nutzer schon mal ein Produkt wegen zu schlechter Bewertungen ausdrücklich nicht gekauft.
Das Schwerpunktthema.
Martin Markowski ist hundenah und hat seine Passion für die Tiere auch gleich beruflich genutzt. Er hat sich nämlich auf die Versicherung von Hunden spezialisiert, wie der Name seiner Firma Dogvers schon verrät. Wobei Katzen bei ihm nicht außen vor bleiben müssen, nur mal so nebenbei. Inwiefern es ihm als Makler Türen öffnet, wenn er mit Tierhaltern erstmal über die kleinen oder größeren Fellknäuel spricht, berichtet er uns jetzt im Gespräch. Hallo Martin Markowski und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt.
Ja, wir haben als Schwerpunktthema diesen Monat ja das schöne Thema rund ums Tier. Und da wollten wir natürlich auch gerne mal mit jemandem sprechen als Makler, der sich auf die Absicherung von Tieren, speziell Hunden bei dir, ja spezialisiert hat. Deine Firma heißt Dogvers, wie Dog versichert. Was gab denn damals den Ausschlag dazu, dich zu spezialisieren auf diese?
Der Grund dafür war der, dass ich schon seit gefühlt einer Ewigkeit Versicherungsmakler bin und irgendwann mal für mich den Punkt hatte, dass ich mir überlegt habe, Mensch, ist dieses ganze Thema Versicherungen eigentlich noch das, wo du dich wohlfühlst, wo du zu Hause bist, hast du dafür Leidenschaft? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich die Frage eigentlich sehr klar mit Nein beantworten. Da kamen dann noch viele Restriktionen dazu, die Stornohaftungszeiten sind immer weiter nach oben gegangen. Und ich habe also dann einen Punkt gehabt, wo ich überlegt habe, verabschiede ich mich im Zweifel komplett aus der Branche. Hab dann aber ein Jahr vorher mit meiner Frau eine Entscheidung getroffen, uns noch ein Familienmitglied anzuschaffen, den Paule, den man bei mir auf der Webseite und im Logo auch überall sieht. Mhm. Und dadurch sind relativ schleichend ganz viele Kontakte entstanden in die Hundeszene. Ich habe unter anderem einen Hundetrainer, mit dem wir mit Paule zusammengearbeitet haben. Der hat heute mittlerweile die größte Hundeschule oder einer der größten Hundeschulen in Deutschland, ist bei SIX mit der Sendung Welpentrainer unterwegs, mit dem ich dann mich sehr gut angefreundet habe und immer tiefer in diese Hundeszene eingestiegen bin und dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, okay, für das Thema habe ich Leidenschaft, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, und das Thema möchte ich mir komplett auf die Fahne schreiben. Das heißt, ich möchte gerne ein Thema haben, für das ich brenne, für dieses Thema möchte ich auch wahrgenommen werden als der Experte eben für das Thema Hund. Am Anfang spannenderweise waren es noch Tiere, also das heißt der Hund, die Katze und das Pferd. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, das, was für viele Makler so eine Mikrozielgruppe ist, ist für mich eine ganz andere Baustelle gewesen, also eher eine Makrozielgruppe, weil das ganze Thema Tiere so breit gefächert ist, ja, und es doch eben extreme Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen einem Hund und einem Pferd, so dass ich mich dann wirklich auf das Thema Hund beschränkt habe. Mittlerweile ist die Katze mit dazugekommen, weil halt viele Hundebesitzer auch eine Katze haben.
Ah ja, okay.
Ja, und so ist das dann losgegangen.
Und welche Vorteile hat diese Spezialisierung im Makleralltag? Ist das also zum Beispiel ein guter Türöffner auch, um dann auch die Menschen zu versichern? Erstmal das Tier und dann die restliche Familie?
Ja, das war mein ursprünglicher Gedanke und das ist definitiv so, dass natürlich das Thema Haustier, was ja ich sag mal, Gott sei Dank in den meisten Fällen eben nicht einfach nur ein Tier oder eine Sache ist, sondern eben ein Familienmitglied. Das heißt, ich bin mit dem Hund oder mit der Katze immer auf einer Herzensebene bei meinen Kunden oder bei den Interessenten und dann bei meinen Kunden. Und ja, es ist natürlich dann, der Weg ist dann nicht mehr ganz so weit von der Absicherung des Tieres zur Absicherung der Menschen. Von daher kann ich das uneingeschränkt sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Cross-Selling-Ansatz. Also ich hab das mal vor ein, zwei Jahren gesagt, das, was früher so das Auto war, also das Lieblings, ja. Deutschlands großer Liebling und heute ja etwas anders besetzt ist, was das Image angeht, das ist heute so ein bisschen als Einstieg beim Kunden aus meiner Sicht das Haustier.
Mhm, cool. Nun wurde ja gerade aber die Gebührenordnung für Tierärzte aktualisiert und da hat sich ja auch deutlich in Teilen was verteuert. Merkst du das schon auch im Alltag? Ist das ein Anlass, dass sich Tierbesitzer jetzt vielleicht eher damit befassen, wie könnte ich diese Kosten denn absichern?
Auf jeden Fall. Also das ist, die Gebührenordnung ist ja im November letzten Jahres angepasst worden. Jetzt muss man dazu sagen, dass die letzte größere Anpassung der GOT, also Gebührenordnung der Tierärzte, schon länger als 22 Jahre her ist. Das heißt, die Kosten sind bei den ganzen Tierarztpraxen weiter gestiegen, Personalkosten, was auch immer, die Methoden der Behandlung haben sich verändert. Es sind viele bildgebende Verfahren dazugekommen, alles, was es früher gar nicht gegeben hat. Und deswegen war diese Veränderung überfällig. Die ist natürlich jetzt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für viele unserer Kunden gekommen, weil, das brauche ich ja nicht zu sagen, die Kosten sind ja in allen Bereichen steigen die Kosten. Und dann kam eben die GOT noch dazu. Und natürlich hat das dazu geführt, dass ich das in der Beratung sehr merke. Früher habe ich gesagt, Mensch, je nachdem, was ich für eine Hunderasse habe, wenn die nicht so anfällig ist, dann kommst du mit einer OP-Versicherung auch gut klar. Das hat sich in meiner Beratung komplett verändert. Also ich sag mal, 80-90% meiner Beratungen gehen am Ende dann, wenn es um das Abschließen geht, in die Krankenvollversicherung, wo ja in Deutschland immer die OP auch mit dabei ist. Weil in der GOT zwar auch die OP-Kosten angestiegen sind, aber die heftigsten Ausschläge nach oben gab es eben im Bereich der ambulanten Behandlung.
Mhm. Hast du da mal ein Beispiel vielleicht, wie sich das entwickelt hat?
Ja, wir können ja mal so Einzelpositionen uns mal, oder was mir jetzt einfällt, also einmal zum Beispiel, früher gab es einen Unterschied in den Behandlungskosten zwischen einem Hund und einer Katze. Das ist komplett gleichgestellt. Das ist für Katzenbesitzer natürlich heftig. Ja,
ja, ja.
Weil wir hier eine deutliche Steigerung haben. Aber nehmen wir mal so Kleinigkeiten, also aus der GOT, aus den einzelnen Positionen. Also Verband anlegen, das hat in der Vergangenheit 5,13 Euro gekostet. Ja, wenn ich jetzt mal einfach den einfachen Satz der GOT als Grundlage nehme, da gibt es ja GOT-Sätze. Da waren das in der alten GOT 5,13 Euro, sind jetzt 17,25 Euro.
Ja.
Ja, das also das deutlich. Klingt jetzt in der Summe, ist das jetzt überschaubar, ja, nur die Menge macht es dann am Ende. Ne? Also ein schönes Beispiel, vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber ich bringe das jetzt einfach, weil ich es in den letzten 3-4 Wochen häufiger hatte. Wenn ein Hund einfach Magen-Darm-Probleme hat, ja, und ich gehe damit zum Tierarzt, dann habe ich in der Regel früher bei einem normalen Fall, hat mich das vielleicht 80 oder 90 Euro gekostet, weil man vielleicht mal irgendwie eine Blutabnahme gemacht hat und eine kleine Untersuchung und dann hat der Hund irgendein Mittelchen bekommen, dann war das erledigt. So, die Rechnungen, die ich im Moment sehe von meinen Kunden, ja, die gehen alle so Richtung 300 Euro. Ja. Und wenn es dann im Notdienst ist, wird es dann noch heftiger. So, das heißt also, die Notwendigkeit für Haustierbesitzer ist einfach extrem groß geworden. Und das ist natürlich auch mit einem Versatz dann auf uns zugekommen, also auf die Berater oder auf mich als Makler, weil man das erstmal so ein bisschen verdrängt, das war so mein Eindruck. Aber wenn ich dann wirklich den ersten Tierarztbesuch habe, sind halt viele, ganz platt gesagt, wirklich manchmal hinten übergefallen, ja.
Ja, okay.
Also extremer ist es natürlich bei Operationen, wenn ich dann, weil ich habe ja nicht nur die Operation, ich sagte ja, dass die Kosten da nicht so stark gestiegen sind, aber da ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil ambulant dabei, ne? Mhm. Also die Vorbereitung, die Anästhesie und. So, und da reichen ja schon insgesamt Steigerungen von 40-50% auf, wenn ich vorher für einen Kreuzbandriss 1.500-1.600 Euro bezahlt habe und heute mindestens 2.500 Euro in dem Bereich ausgebe, dann ist das halt schon sehr, sehr heftig.
Ja, stimmt natürlich. Okay, also du hast ja eben schon gesagt, das hat sich ein bisschen gewandelt, dass du von der Tier-OP eher zur Tierkrankenversicherung jetzt berätst. Also das ist dann die Tierversicherung, die du aktuell auch am häufigsten verkaufst?
Ja, das ist absolut richtig, weil eben, wie vorhin schon gesagt, der gesamte Bereich der ambulanten Behandlung genau das ist, was teilweise wirklich Steigerungen bis über 150-200% in der GOT-Änderung ausgemacht hat. Und das stellen die Leute jetzt, wenn sie denn das erste Mal zum Tierarzt wieder gehen, auch fest. Und dann ist für viele relativ schnell klar, Mensch, eine reine OP-Versicherung reicht hier nicht mehr aus, weil OPs eben auch einfach nicht so häufig vorkommen wie eben der klassische Besuch im Bereich der ambulanten Behandlung. Das heißt, der Hund hat mal irgendwie, humpelt mal oder dem geht's nicht gut, hat eine Allergie oder sonst irgendwas. Und das betrifft eben alles, was die Kosten angeht, den ambulanten Bereich und nicht den OP-Bereich, der bei einer reinen OP dann eben nicht mit abgesichert ist.
Mhm. Was sollten denn Tierhalter beachten, wenn es um die Absicherung ihres Schützlings geht und wenn es auch darum geht, irgendwie einen passenden Tarif auszuwählen? Wo kommt es da häufig vielleicht dann zu dem einen oder anderen negativen Aha-Effekt, wenn man da recht unbedarft einfach rangegangen ist an die Sache?
Ja, das ist absolut richtig, ne? Also vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurück. Also wir haben ja das ganze Thema Tierversicherungen ist ja noch gar nicht so alt. So, und wir haben, ich kann mich noch gut daran erinnern, vor 7-8 Jahren hatten wir irgendwie 8-9 Anbieter. Irgendwann waren es nur mal 3 oder 4, so die klassischen großen. So, heute sind wir bei mittlerweile, wir gehen so Richtung 30 Anbieter in Deutschland. Und das Problem ist ganz einfach, ne, das ganze Thema Tierkrankenversicherung ist ja kalkuliert wie eine Sachversicherung. Das heißt, jeder baut sich dann da seine Bedingungen so, wie er das für richtig hält. Der eine legt hier darauf ein bisschen Wert, der andere darauf ein bisschen Wert, sodass ein Normalsterblicher da eigentlich gar nicht mehr richtig durchblickt. Worauf man achten sollte, so ein paar Parameter, die ich wichtig finde. Ja, das ist einmal das Thema, wenn irgendwie möglich, eine unbegrenzte Deckung zu vereinbaren. Ja, das heißt, sowohl im ambulanten Bereich wie auch im OP-Bereich. Ja, es gibt viele Tarife, die dann eben einfach preiswert sind, wo ich dann aber zum Beispiel eine Gesamtleistung pro Jahr von nur 2.000 Euro habe. Und 2.000 Euro klingt erstmal viel, ist aber nach der neuen GOT heute wirklich nicht mehr viel. Mhm. Also erster Punkt, dass wir, wenn irgend möglich, eine unbegrenzte Deckung haben oder eine sehr, sehr hohe Limitierung, wenn es denn schon eine Limitierung in den Tarifen gibt. Ein zweiter Punkt ist, dass aus meiner Sicht so die klassischen rassespezifischen Krankheiten abgesichert sein sollten. Was meine ich damit? Also zum Beispiel die Hüftdysplasie, die Ellenbogendysplasie, Patellaluxation, also hier die Kniescheibe und noch einige andere Krankheiten. Das ist zum Beispiel auch etwas, was für viele Versicherer, um zum Beispiel Beiträge etwas günstiger darzustellen, immer wieder auch gerne mal ausschließen. Ja? Mhm. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel das brachycephale Syndrom. Das ist also die Deformation des Kopfes. Mhm. Ja? Das ist halt ein Riesenproblem bei allen, ich nenne sie mal Plattnasen, das heißt also ein Boxer, Mops, französische Bulldogge und was es da sonst noch so alles gibt. So, wenn ich jetzt, egal bei welchem Versicherer, einen Top-Tarif habe, ja, wo alle Punkte passen, aber das brachycephale Syndrom nicht mit versichert ist, dann habe ich eben bei dieser Hunderasse ein Problem, weil, jetzt mal ganz grob gesagt, der Kopf einfach nicht mitversichert ist. Mhm. So. Mhm. Und das sind so Dinge, man kann nicht sagen, es gibt die eine tolle Versicherung, es gibt, die meisten Versicherer schließen das brachycephale Syndrom aus, es gibt eben ein paar, die machen das noch und da muss man dann gucken, ja, ich sag mal, welchen Anbieter kann man dann hier noch nehmen, wo dann auch alle anderen Sachen noch halbwegs vernünftig sind. Ja? Das ist also der zweite Punkt, dass eben, was dieses ganze Thema Ausschlüsse angeht, die Ausschlussliste nicht zu lang ist. Und dann so ein Thema, das hört vielleicht der eine oder andere neue Versicherer nicht so gerne. Ich würde auch ein bisschen gucken, weil wir ganz viele neue Anbieter haben und ich aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt schon ein bisschen länger mache, jetzt auch schon den einen oder anderen Versicherer erlebt habe, die dann auf den Markt gekommen sind mit wirklich extrem günstigen Beiträgen und sich dann nach ein oder zwei Jahren wieder verabschiedet haben oder eben irgendwie aufgekauft wurden, weil das ganze Thema dann doch nicht gepasst hat. Mhm. Und das ist natürlich für einen Kunden immer doof. Ich habe dann ein schönes Angebot, ja, ein günstiges Angebot. Solange der Hund gesund ist und ich sag mal jetzt nicht 7, 8 oder 9 Jahre alt ist, kann ich im Zweifel noch wechseln. Aber wenn der Hund erkrankt ist und der Versicherer dann irgendwann sagt, nee, ich glaube, wir machen das doch nicht mehr weiter, dann habe ich im Zweifel das Problem, dass ich meinen Hund nirgendwo mehr unterbekomme. Ja, deswegen ist meine Empfehlung hier auch so ein bisschen darauf zu achten. Und das kriegt man alleine relativ schlecht raus, wenn man die Erfahrung nicht hat. Welcher Versicherer weiß eigentlich genau, was er da tut? Und auch ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ich bin mir nicht ganz so sicher, wenn ich mir jetzt auch gerade die neuen Anbieter angucke und die Beitragsgestaltung angucke, ob das in Zukunft alles so passen wird.
Okay, also es zeigt sich wieder, am besten sucht man sich jemanden, der sich damit auskennt, so jemanden wie dich, und lässt sich hübsch beraten dabei, dann kann nicht allzu viel schief gehen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also ich sag mal, auf jeden Fall, also ich finde es immer wichtig, das vielleicht so ganz grundsätzlich, was in der Versicherung enthalten ist, das kann sich ja jeder Kunde durchlesen, ja, das schreibt ja auch jeder Versicherer rein. Mir persönlich ist aber viel wichtiger, mit den Leuten darüber zu sprechen, was nicht versichert ist, ja, damit ich weiß, was auf mich zukommt und ich später keinen Ärger mit meinem Kunden habe, ja, weil das, was nicht versichert ist, das ist in Teilen wirklich schwierig für einen normalen Kunden rauszubekommen, weil es halt irgendwo in den Bedingungen versteckt ist, ja, und auf irgendwelchen Webseiten nicht draufsteht. Und deswegen, ja, ich glaube, dass es schon Sinn macht, sich dann zu beraten zu lassen, aber dann auch von jemandem, und das muss ja nicht ich sein, aber der dann auch den Markt so ein bisschen vergleichen kann, ne? Weil die eierlegende Wollmilchsau im Bereich der nehmen wir mal der Hundekrankenversicherung, die gibt es einfach nicht. Es kommt halt immer darauf an, was habe ich für einen Hund, wie alt ist der, hat der Vorerkrankungen und da muss man eben den entsprechenden Anbieter und Tarif in Ruhe raussuchen.
Genau so ist es. Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses schöne Interview, lieber Martin. Das hat Spaß gemacht und viele schöne Momente mit den Tierchen.
Ja, danke schön. Das werde ich mit Sicherheit haben.
Okay. Danke dir.
Alles
ciao.
Alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.